Ja, ihr Lieben, wollen wir uns aufmachen, dieses Thema, was wir uns vorgenommen haben, ein Stück zu beleuchten. Wir haben, nachdem wir uns ein Stück darüber unterhalten haben, das genannt Teenies erziehen, wie geht das? Und ich habe mich das auch manchmal gefragt, das ist eine schöne Frage. Hätte ich auch gerne eine Antwort dazu. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass man das eigentlich gar nicht in einem Satz sagen kann. Genauso wie das eine Tatsache ist, dass man Teenies nicht nur in einem kleinen Zeitfenster erzieht, sondern es ist etwas, was eine lange Zeit dauert, was viele Facetten hat und was da zu bedenken ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass wir jetzt in dieser ersten Einheit, ich habe mir hier meine Uhr hergelegt, dass wir da bis 12.30 Uhr vielleicht durchkommen, mal schauen, vielleicht machen wir dazwischen rein noch eine kleine Pause, dass das nicht zu anstrengend wird für euch. Ich möchte aber im ersten Teil da erst einmal ein Gesamtbild malen und eine Grundlage legen, was für uns wichtig ist, bevor wir dann im zweiten Teil mehr in die Praxis gehen. Als ich so beim Vorbereiten war, kommen wir schon manchmal der Gedanke, dass ich sage, Mensch, haben wir da nicht ein Thema angeschoben, was ein bisschen eine Nummer zu groß ist? Weil viele Leute haben da viele Fragen und es gibt da so einige wilde Ratschläge, die da so im Land kursieren und es wird vieles wild diskutiert. Aber als ich so drüber nachdachte und auch darüber gebetet habe, habe ich gesagt, nein, das müssen wir anfassen. So ein Thema müssen Menschen, die Jesus Christus lieb haben, in seiner Nachfolge stehen, darüber müssen Menschen reden. Muss Lehre kommen, darüber müssen Menschen ein klares Bild haben, auch im Maßstab vom Wort Gottes. Und es ist bei mir so, dass ich sagen muss, ich habe die Generation meiner Kinder, also ich spreche hier ja nicht von irgendetwas, was ich irgendwie nur aus der Theorie und aus Büchern habe, sondern etwas, was uns die letzten 20 Jahre begleitet. Unsere erste Schwangerschaft ist 20 Jahre her, wo meine Frau schwanger war mit unserem großen Sohn. Und so im Rückblick musste ich sagen, du, das ist eine ganz schöne Zeit. Da sind mittlerweile dann aus diesem ersten Kind wurden dann 4 Kinder, wie ihr ja, die zu unserer Gemeinde gehören, ja auch wisst. Und eine ganze Reihe von Pflegekindern, die durch unser Haus gegangen sind und zurzeit auch noch da sind. So dass ich ein was gemerkt habe bei der Vorbereitung. Ich habe das, diese Generation unserer, meiner und unserer Kinder, wirklich so lieb und es wäre einfach zu schade und zu verantwortungslos, sie einfach nur so aufwachsen zu lassen und am Ende, wenn sie nicht von uns gelehrt werden, wenn sie nicht von uns erzogen werden, eigentlich in ihr Verderben rennen zu lassen. Und über dem Nachdenken in diesem Fokus, in diesem Licht von Gott her, habe ich gemerkt, das ist etwas, was total aus meinem Herzen kommt, dieses Thema, wie gehe ich mit Kindern um, was passiert denn, wenn meine Kinder dann in diese brisante Zeit der Selbstständigkeit kommen, des Teenie-Alters, was ist davor zu bedenken, da werden wir sehr viel davon reden, dass die Teenie-Zeit eine Zeit ist, wo sich etwas deutlich zu sehen ist, was vorher geschehen oder eben nicht geschehen ist und es ist etwas wirklich, was Gott auf dem Herzen ist. Gott ist es wirklich auf dem Herzen, Familien, das, was nachwächst, die Generationen. Aber fangen wir mal damit an, mit meinen Vorgedanken, dass wir, wenn wir uns in unserem Land, in unserer jetzigen Zeit umschauen, ist es ein Fakt, dass wir uns in einer Zeit von einem drastischen Verfall von Generation zu Generation befinden. Und es gibt viele Dinge, auch in anderen Lehren in anderen Seminaren haben wir das schon aufgegriffen, auch zu dem Thema, wo wir über unser Jugendseminar gesprochen haben und so weiter. Man könnte viele Beispiele bringen, was früher noch absolut moralischer, ethischer Standard war, was in Familien gehalten wurde, was klar war, wie gelebt wird, das ganze Thema Ehe, das ganze Thema Kindererziehung und so weiter, Umgang mit Respekt und so weiter. Und wenn wir das jetzt betrachten, was jetzt so aufwächst, können wir eigentlich sagen, es wird ja immer schlimmer, was danach kommt. Und wir haben ja einige Freunde auch in unserem Freundeskreis, die in der Pädagogik beschäftigt sind, die Lehrer sind oder in diesen berufsnahen Feldern, die das auch bestätigen. Die dann sagen eigentlich, das wird von Jahrgang zu Jahrgang schlimmer. Und das ist eine Entwicklung, die wir anerkennen müssen, aber das ist eine Entwicklung, wo gerade wir, die wir Jesus lieb haben, die mit Jesus gehen, wo wir sagen, hier sind die Menschen, die Jesus lieb haben, gefragt, einen anderen Weg einzuschlagen, eine andere Richtung zu gehen und dem gegenzusteuern. Was wir momentan klar sehen in Deutschland, wo auch so Ursachen liegen, für meine Begriffe sind zum Beispiel, ich habe da mal kurz im Internet recherchiert, zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Scheidungsraten, der Zerbruch von Ehen, der liegt in Deutschland mittlerweile bei über 50%. Also ich habe hier nur eine Zahl gefunden von 2005, habe ich eine Zahl gefunden von 51,9% Ehescheidungen. Das heißt also, Kinder aus jeder zweiten Ehe sind betroffen. Von kaputten Familien, von kaputten Ehen, von Zerbruch. Und die Folgen daraus können wir eben in unserer jetzigen Zeit, in unseren Kindern, in unseren Teenies ablesen. Und was auch ein Mangel ist in unserer Zeit, dass kaum eben jemand dieses Thema angreift. Und wenn schon mal jemand das Thema Ehe, Familie, Rolle von Mann, Frau, Kinder, Kindererziehung angreift, gibt es da gleich ziemlichen Ärger. Also ich musste da so dran denken, dass da zum Beispiel, fiel mir da ein, dass die Fernsehjournalistin Eva Herrmann zum Beispiel, die nur einen ganz kleinen Nebensatz und in ganz kleinen Dingen da mal etwas geäußert hat zur Rolle der Frau in unserer heutigen Gesellschaft, die wurde gleich aus der Öffentlichkeit entfernt. Das war also gleich vollkommen unmöglich, dass sich eine Frau in der Öffentlichkeit, die so in der Öffentlichkeit oder im Fernsehen steht, sich dazu äußert, dass die Frauen, es gut den Frauen ansteht, wieder die Rolle einer Frau einzunehmen, die wurde gleich aus der Öffentlichkeit entfernt. Oder andere Dinge, die mir einfallen, die jetzt schon ein klein wenig zurücklegen, aber auch noch aus den letzten paar Jahren sind, also nicht von ganz, ganz früher. Ich erinnerte mich daran, dass zum Beispiel auf dem ökumenischen Kirchentag der Kaleb-Verein, der sich für ungeborenes Leben stark macht, da wurde auf einem Kirchentag zwecks seiner Einstellung und seiner Meinung zu dem ganzen Thema Leben, Leben erhalten und die Folge, die daraus kommt, wenn ich Leben erhalte, muss ich auch Familien erhalten und muss ich auch Kinder prägen, die wurden gleich zwecks ihrer Meinung oder wegen aufgrund ihrer Meinung von diesem Kirchentag ausgeschlossen. Andere Leute wie Dalai Lama, die haben Redezeit bekommen, wurden extra eingeladen. Und so ein Verein, der sich schon um das ungeborene und von Gott gewollte Leben kümmert, wird auf einem Kirchentag fortgeschickt. Also dort sehen wir mal, wenn wir mit solchen Themen an die Öffentlichkeit gehen, wie es da raucht. Und ich selber kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe viele Jahre bei meinem großen Sohn im Elternrat mitgearbeitet, an der Schule, an der Elternvertretung und am Schulelternrat gewesen und habe dort auch mein eigenes Kind und damit die Klasse meines Sohnes da begleitet von der 5. bis zur 12. Klasse und dort gab es auch eine Menge Probleme. Und als ich einmal bei einem Problem, wo es um Drogen ging und wo es darum ging, dass Kinder sich also nicht an die bestehenden Regeln halten, als sie dann eben in dieses Teenie-Alter kommen, da habe ich mal in so einer Elternversammlung gesagt, wir sollten mal aufhören, die Fehler der Kinder alle aufzuzählen, wir müssten mal betrachten, wo kommen die Fehler her? Aus welchem Elternhaus kommen die Kinder? Was geschieht in diesen Elternhäusern mit diesen Kindern? Warum verhalten die sich so, dass sie jetzt in so ein Fahrwasser kommen? Und als ich das gesagt hatte, merkte ich an der Atmosphäre, dass es ganz schlimm, ganz still wurde. Und es wurde mir dann ins Gesicht nichts gesagt, aber da aus dieser Klasse noch einige Freunde von meinem Sohn, deren Eltern ich auch wieder kannte, die haben mir dann hinterher erzählt, als ich dann aus dieser Versammlung fort bin, weil es wurde dann auch so still und keiner äußerte sich mehr zu diesem Thema, bin ich dann irgendwann auch gegangen und danach müssen die Wellen hochgeschlagen sein. Zwecks meiner Bemerkung, wir sollten mal auf die Elternhäuser gucken, was passiert denn da, wo sind denn die Wurzeln, dass unsere Kinder so werden? Und liegen da die Fehler noch nicht viel zeitiger? Sicherlich haben unsere Kinder Fehler gemacht, aber liegen die Fehler da nicht weiter vorn? Und da schlugen die Wellen dann auch hoch und sein eigener Sohn, der war ja auch dabei oder das, und da kommen dann all diese Bemerkungen von solchen Sachen. Das heißt also, ich habe das deutlich gemerkt, die Öffentlichkeit will die Wahrheit nicht hören, weil man sich dann eingestehen muss, hier mache ja ich Fehler. Wenn wir uns objektiv der Wahrheit stellen, auch im Lichte vom Wort Gottes, kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum zu sagen, oh, da habe ja ich Fehler gemacht. Ich habe ja Fehler gemacht, wie meine Ehe läuft. Ich habe ja Fehler gemacht, wie meine Kinder erzogen wurden. Ich habe ja Fehler gemacht, wie ich mit meinen Teenies umgehe. Und das will man nicht gerne hören. Und deswegen wird das nicht angegriffen. Und diese Entwicklungstendenz, zum einen, dass die Themen nicht angegriffen werden und zum anderen, dass eigentlich das, was nachkommt, immer, ich fasse es mal zusammen, immer schlimmer wird, diese gleiche, also im negativen Sinne, ne, diese gleiche Entwicklungstendenz, die gibt es eben nicht nur im säkularen Bereich, die gibt es nicht nur im weltlichen Bereich, die gibt es leider eben auch in der Gemeinde und unter Christen. Und wir müssten uns mal oder wir können uns die Frage stellen, wie viele Kinder aus christlichen Familien kommen am Ende vom Weg ab? Wie viele Kinder aus christlichen Familien haben in diesem Alter, wo sie ihre Entscheidung treffen müssten, wo sie klar sagen müssen, ich wähle meinen Weg und ich gehe meinen Weg mit Jesus Christus. Wie viele Kinder kommen da vom Weg ab? Für wie viele Kinder ist momentan angeblich die Welt interessanter? Und warum ist das so? Das sind Dinge, die wir uns stellen müssten und auf die wir versuchen heute etwas, eine Antwort zu geben. Was da, wenn ich das so erzähle und wenn ich das so vortrage, schnappt natürlich auch für uns gleich immer mal schnell so ein Fenster auf. Das haben wir auch schon gehört. Uns als Ältesten wurde das auch angetragen. Ja, ja, ihr in der FCG Zwickau, ihr habt ja einen Standard. Ihr richtet ja einen Standard auf, den kann ja keiner einhalten. Und da möchte ich gleich da mal ein bisschen in Riegel vorschieben, dass also weder zum Thema Kindererziehung noch zum Thema Ehe, zum Umgang mit Teenies, noch zu dem Thema Ehevorbereitungen oder irgendetwas, alles das, was uns auf dem Herzen ist und wie wir mit den Dingen umgehen, da handelt es sich nicht um einen Standard, den wir hier in der Gemeinde aufrichten wollen und damit das schön interessant klingt, ist der Standard halt hoch, sondern es handelt sich hier um Wahrheiten des Reiches Gottes, die funktionieren, wenn man sie einhält. Das ist das. Es ist nicht von uns ein erfundener Standard, weil man sagt, Mensch, bedenkt dies oder das, sondern das, was uns auf dem Herzen ist, haben wir erkannt und auch geschenkt bekommen von Gott. Das sind Wahrheiten vom Reich Gottes und die funktionieren, wenn man sich daran hält. Vorab, bevor ich dann ein Stück das Thema vertiefen möchte, möchte ich aber auch noch eine Sichtweise euch ans Herz legen und eine Perspektive geben und euch ermutigen. Wenn wir Menschen sind, die Kinder haben und wenn Gott uns das anvertraut hat, dass wir für Kinder die Verantwortung haben, müssen wir und will ich das gerne sagen, dass wir da erst einmal eine absolut positive Einstellung dazu haben sollen. Unsere Kinder sind eines der wertvollsten Geschenke, die wir von Gott bekommen haben. Das ist im Vorfeld, das sollten wir so sehen und wenn wir da momentan Mühe haben, weil vielleicht der eine oder andere von uns in einer Konfliktsituation steht, wo du sagst, also ich bin froh, wenn ich sie von hinten sehe, meine Kinder, anstatt von vorn oder irgendetwas. Wir sollten wissen, Kinder, die wir haben, die Gott uns anvertraut haben, sind eines der wertvollsten Geschenke, die uns Gott gegeben hat. Und was das Schöne an dieser Geschichte ist, Wenn wir so denken, wenn wir erstmal pauschal sagen, ich bin froh, dass du da bist, ich bin froh, dass es dich gibt, egal wie viele Einträge ich schon unterschrieben habe, egal wie viele Diskussionen es schon gegeben hat, egal wie viele graue Haare ich deinetwegen schon habe, dass es dich gibt, das ist ein Geschenk von Gott und ich freue mich darüber. Du bist willkommen, du sollst gerne hier sein. Wenn wir so denken, werden das unsere Kinder merken. Und da haben wir schon erstmal die halbe Miete von der ganzen Geschichte, Kindererziehung, Umgang mit Teenies, wie lösen sich denn Konflikte? Das beginnt damit, dass wir erkennen, es ist ein Privileg von Gott, Kinder zu haben, Kinder zu erziehen. Es ist was ganz Wunderbares und ich möchte eure Herzen da erst einmal, bevor wir überhaupt, weil wir manches auch hören, wo wir sagen, wo wir uns vielleicht an die Brust schlagen und sagen, au, das ist ja bei mir nicht so gelaufen, da habe ich ja Nachholbedarf. Bevor wir diese ganzen kritischen Dinge auch hören und hören müssen, will ich in euer Herz eine Freude pflanzen. Ihr seid privilegiert, Kinder zu haben, Kinder zu prägen und Kinder zu erziehen. Das ist was Besonderes, das ist ein Ausdruck, dass Gott euch etwas zutraut und es ist eine große Freude. Das ist mir absolut wichtig, dass das vorangestellt wird. Nicht, dass wir am Ende dieses Seminars mit Schweißperlen auf der Stirn hier rausgehen und sagen, oh, da habe ich ja aber wieder eine Abfuhr gekriegt. Nein, das Wort Gottes sagt, Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und die Gaben des Herrn sind etwas Besonderes, etwas Wunderbares. Eine andere Stelle, die wir finden im Wort Gottes, 5. Mose 28, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Die Frucht unseres Leibes sind die Kinder. Und Gottes Plan ist, dass sie gesegnet sind. Das ist erstmal pauschal eine Vorschussleistung von Gott. Und wir sollen das sehen, wir dürfen das so sehen, damit wir erst einmal da nicht entmutigt sagen, oh weh, was kommt denn da auf mich zu, wenn meine Kinder mal groß werden, sondern es ist eine Freude, dass ihr diese Kinder habt. Wenn wir das Thema Kinder, was wir dann auch im Einzelnen noch betrachten, so thematisch auseinandernehmen, können wir erst einmal pauschal sagen, in der Regel haben wir es eigentlich mit zwei Extremen zu tun. Das eine Extrem, das sehr oft heutzutage in unserer Generation, in unserer Zeit Kinder nicht geliebt werden. Viele müssen das schmerzlich erfahren, dass sie gänzlich ohne Liebe und ohne Zuneigung und auch ohne Führung aufwachsen. Und wir haben aber auch das andere Extrem, dass Kinder vergöttert werden. Kind, ein Kind, mein Kind, was ich jetzt, nachdem meine Karriere steht, mir dann noch gönne, das ist dann so das Bonbon, was ich dann noch so brauche. Und dann ist es ja das Kind, das wird dann, weil in diesen Kreisen dann Kinder auch Mangelware sind und ganz selten, das wird dann so vergöttert. Aber auch in christlichen Kreisen, Kinder nehmen eine falsche Stellung ein, haben nicht die richtige Position, wie sie vom Wort Gottes her einnehmen sollen. Und dann haben wir die zwei Extreme. Kinder werden nicht geliebt oder Kinder werden in einer falschen Weise vergöttert. Und in beiden Fällen haben wir das Problem, dass Kinder nicht erzogen werden. Das ist beides so diese Geschichte. Und wir wollen heute versuchen, da ein Bild zu malen, wie wichtig das ist, dass das eben nicht passiert, dass unter uns nicht eben weder das eine Extrem noch das andere Extrem vorhanden ist. Dass wir merken, da gibt es vom Wort Gottes einen sauberen Plan, einen guten Weg, den wir gehen können. Und was ich aufzeigen möchte, besonders jetzt heute Vormittag in der ersten Lehre, dass wir eine weitreichende Sichtweise brauchen über unser eigenes Leben und über unsere eigene Errettung hinaus. Nämlich die Sichtweise von Generationen und die Sichtweise, dass Gott möchte, dass sich etwas fortpflanzt. Also es geht nicht nur alleine darum, dass unsere Kinder so recht und schlecht gut erzogen aus dem Haus dann gehen können und hoffentlich einen Beruf gelernt haben und selber Familie gründen, damit wir uns dann keine Sorgen machen können und dann uns auf unseren Lebensabend freuen können, sondern es geht auch hier darum, um die Fortpflanzung der Sache Gottes in unseren Kindern. Die Blick, die Richtung, und ich will das nachher in einem besonderen Punkt noch vertiefen, Gottes Sichtweise und Gottes Verheißungen auf die Generationen. Das ist wichtig, das brauchen wir, sonst fehlt uns da ein wichtiger Fundamentbaustein. was sich auch wie ein roter Faden durch diese ganze Lehre ziehen wird, ist, dass wir zuallererst bei all den Dingen, die Gott uns aufträgt, die Gott von uns möchte, dass jede Veränderung, alles, was wir tun und was wir erreichen sollen, beginnt in unserem eigenen Haus. Das ist auch etwas, was ihr dann merken werdet, was sich wie ein roter Faden quasi immer wiederkehren wird. Ich möchte mich darauf beziehen, um das noch ein Stück zu vertiefen vom Wort Gottes. In Jesaja 38, Vers 1 kommt der Prophet Jesaja zu dem König Hiskia. Und da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus. Und dann kommt eine recht drastische Prophezeiung für den König Hiskia, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Es war eine Situation, wo Hiskia einige Fehler gemacht hat und Gott hat eingegriffen. Aber worauf ich hinaus möchte, diese Geschichte und was auch das Schöne ist, die Warnung Gottes kam: bestelle dein Haus. Und man könnte das auch übersetzen: bestelle zuerst dein Haus. Und vom Urtext wörtlich übersetzt heißt: ordne alle Angelegenheit in deiner Familie. Ordne zuerst alle Angelegenheiten in deiner Familie. Und dann kommen die nächsten Dinge. Ja, das ist wichtig für uns, dass wir das wissen. Und aus der Geschichte, wie sie weitergeht, können wir erlesen, dass sich Hiskia an diesen Rat gehalten hat. Er hat Buße getan, er hat zuerst die Dinge getan, die in seinem Haus in Ordnung zu bringen waren. Und die Prophetie und das Urteil Gottes, dass er sterben sollte, hat Gott zurückgenommen, hat ihm noch weitere 15 Jahre geschenkt in seinem irdischen Leben. Also hier sehen wir etwas auch vom Wort Gottes her. Zuerst kümmern wir uns um unser eigenes Haus. Und dazu gehört es, und das, denke ich, ist für die, die heute hier sind und die auch diese Lehre hören, die erste Grundgeschichte ist, dass die Heilige Schrift die maßgebliche Grundlage für ein christliches Familienleben ist und die Grundlage für einen richtigen Umgang mit unseren Kindern und mit unseren Teenies. Also das ist etwas, was ich voranstellen will, worauf sich das alles aufbaut. Die Autorität der Heiligen Schrift, die Autorität der Bibel hat auch in diesem Falle, auch auf diesem Gebiet, Kindererziehung, Umgang in der Familie, Fortpflanzung von Generationen und so weiter, die absolute Priorität. Und gerade hier gibt es das ist dann auch noch ein wichtiger Punkt, einen massiven Angriff auf die Ordnungen Gottes. Und das müssen wir wissen und dem müssen wir entgegensteuern. Und ich denke auch, wer dort ein Problem hat, dass man mit den Ordnungen Gottes am Ende nicht ganz so richtig übereinstimmen kann und dann wird's mit den Kindern, naja, da habe ich so meine eigenen Ideen und da habe ich auch Bücher gelesen, die haben das anders gesehen und so weiter und so fort. Also wer dort Abstriche macht, da werden wir niemals zu dem Ziel kommen, das, was Gott verheißen hat. Also könnte man grob und zusammenfassend sagen, entweder man wählt die vergänglichen, ungewissen und sich ständig verändernden Gedanken und Ideen von Menschen als Maßstab, oder man entscheidet sich voller Vertrauen dazu, die Aussagen der Bibel als vollmächtiges Wort Gottes anzunehmen und die gesamte Ordnung des Familienlebens auf diese Autorität zu gründen. Das ist das, von dem wir reden. Das ist der Blick, den wir, diesen Ausblick und die Ermutigung, die wir heute geben wollen. Das ist dasselbe, wie es im Wort Gottes steht. Baust du dein Haus auf Sand oder auf Felsen? Auch die ganze Thematik Kindererziehung, Umgang mit Teenies in der Familie, Verhältnisse in der Familie. Entweder Menschenweisheit oder Wort Gottes. Und diese Entscheidung werden wir treffen müssen. Und diese Entscheidung habe ich in meinem Leben mit meiner Frau und meiner Familie getroffen. Und viele, viele liebe Geschwister hier in der Gemeinde haben diese Entscheidung getroffen, nicht Menschenweisheit, sondern Wort Gottes. In jedem Bereich meines Lebens, auch in dem Bereich meiner Kinder, wie gehe ich mit meinen Kindern um, was kommt auf mich zu. Und dass das gut und richtig ist, dafür möchte ich jetzt die erste Zeit, diese Zeit jetzt nehmen, um das euch richtig zu vertiefen, um zu sagen, ja, das macht Sinn. Das ist Wort Gottes und darin ist alles enthalten, was wir brauchen, wenn ich mich daran halte. Deswegen nenne ich euch jetzt mal zusammenfassend die vier Themenschwerpunkte, die ich versuchen werde, jetzt bis vor dem Mittagessen durchzuarbeiten. Ich möchte darauf eingehen, erst einmal Gottes Sichtweise von Familien. Das Wort Gottes ist absolut reichhaltig, wie Gott selbst Familien sieht und wie er das eingerichtet hat. Und das ist sehr mutmachend für uns zu sagen, jawohl, das ist ja Gottes Plan. Ich bin nicht ein Außenseiter. Ich bin nicht jemand, der ganz abgefahrene Ideen hat, sondern ich bin auf der Spur Gottes. Der zweite Punkt, auf den ich dann eingehen möchte, weil ich das auch schon in meinen Vorgedanken genannt hatte, Gottes Verheißungen auf den Generationen. Es ist ein ganz besonderer Schwerpunkt, ein besonderer Segen darauf, dass sich die Sache Gottes von Generation zu Generation fortsetzt. Dann möchte ich auch aus dem Wort Gottes etwas herausnehmen, um das zu verdeutlichen, dass es heutzutage, dass dieser massive Angriff auf die Ordnungen von Gott eine Sache ist, die im Wort Gottes niedergeschrieben ist und auf die wir uns vorbereiten sollen. Und natürlich als letzter Punkt dann, muss es natürlich eine logische Reaktion darauf geben. Wenn das dem so ist, wenn das Gottes Sichtweise ist mit Familie, wenn das Gottes Ort ist, so miteinander, untereinander in der Familie umzugehen, wenn das Fakt ist, dass wir solche massive Angriffe haben, dann ist es logisch, dass wir darauf reagieren müssen. Und da möchte ich euch dann auch schon in diesem Punkt einige Dinge mit an die Hand geben, die wichtig sind, die wir als Kinder Gottes dem Zeitgeist und den Menschenideen und den Angriffen entgegensetzen können. Das Wort Gottes lässt uns da nicht in Unklarheit und gibt uns da viele Dinge mit an die Hand. Und nach dem Mittagessen wollen wir dann diese Sache in diese Richtung vertiefen, dass wir dann mehr auf die Praxis eingehen, mehr auf die Dinge, wie sieht denn das in unserem Alltag aus, mit unseren Kindern, mit der Erziehung unserer Kinder, die Grundlagen, was da gelegt werden muss, das Vertrauen, der Umgang mit Teenies und einen wichtigen Punkt, ich denke, dass da unbedingt kommen muss, wenn wir vielleicht auch manch andere weglassen müssen, vielleicht zeitmäßig, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ein Punkt, den ich mich vorbereitet habe, der Gebetskampf um Veränderung. Da gibt es einen Punkt, da haben uns eben auch schon, weil wir das in der Gemeinde auch gesagt haben, haben uns auch schon Fragen erreicht und Fragen sind uns geschrieben worden, was ist denn, wenn Dinge jetzt schon schiefgegangen sind? Also da habe ich dann auch noch einige Dinge aus dem Wort Gottes und aus unserer Erfahrung heraus, der Kampf um Veränderung. Da denke ich, gibt es auch eine Menge zu sagen. Also kommen wir zu dem Punkt Gottes Sichtweisen von Familien. Die Familie soll aus Gottes Sicht eine Stätte des Glaubens sein. Und die Familie sollte der natürlichste und der erste Umgang sein, wo unsere Kinder Gott kennenlernen und wo sie sich auf ein rechtschaffendes Leben unter Gottes Ordnung vorbereiten können. Das ist erstmal als Einstieg zu diesem Punkt Gottes Sichtweise. Gott hat die Familie gesetzt, dass dort ein natürlicher und auch natürlich der erste Umgang ist, im Leben miteinander, im Leben mit Gott, um sich vorzubereiten auf das Leben. Das heißt, was unsere Kinder lernen, das lernen sie zu Hause. Was sie auch an geistlichen Dingen lernen, das lernen sie von uns. Und die Entscheidungen, die sie treffen müssen, sind sehr, sehr wichtig. Die Familie, die Eltern sind sehr, sehr wichtig, die das prägen, wenn unsere Kinder dann in das Alter kommen, um Entscheidungen zu treffen. Gleich am Anfang vom Wort Gottes finden wir Gottes Sichtweise sehr deutlich aufgeschrieben, dass Gott kein Diese ganze Entwicklung, dieses Autonome, dieses Alleine, dieses Unverbindliche und dieses, ja, mal sehen, wie lange wir zusammenbleiben, mal sehen, ob das funktioniert und so weiter. All diese Dinge, die wir heutzutage in unserem Zeitgeist finden und die dann am Ende eben auch Ursache und Fundament sind für die Verunsicherung der Generation, die jetzt heranwächst, das ist alles aus Menschenweisheit und aus Ungehorsam Gott gegenüber geboren und war nie und nimmer Gottes Idee. Gott legt sich schon fest, gleich am Anfang im 1. Mose, in den ersten Kapiteln, legt er sich fest und hat den Mensch geschaffen und er sagt gleich, wie er ihn geschaffen hat. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott hat schon von Anfang an eine Idee gehabt, Mann und Frau, und lässt uns darüber auch nicht im Unklaren, ich habe euch geschaffen als Mann und Frau, damit ihr euch ein bisschen streiten könnt, damit ihr was zu tun habt, solange ihr hier auf Erden seid, sondern er spricht gleich von Anfang an von Harmonie, von Zweisamkeit und auch von Fortpflanzung. Lass uns das weiter betrachten in dieser Bibelstelle, 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott segnete sie, also den Mann und die Frau, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also hier finden wir schon von Anfang an, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und sagt dann gleich im nächsten Satz darauf folgend, sie sollen fruchtbar sein, sich mehren. Das heißt, was heißt fruchtbar sein, sich mehren? Kinder bekommen. Sie sollen Kinder bekommen, sollen sich fortpflanzen und sollen dann was machen, wenn sie das getan haben? Sie sollen sich die Erde und alles, was darauf ist, sich untertan machen. Und es wird hier genannt, die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, die lebendigen Tiere. Diese Dinge stehen alle für, auch im geistigen Sinne, für etwas, wofür der Mensch berufen ist. Und wenn er sich alles untertan machen soll, dann war auch seine eigene Nachkommen mit gemeint. Auch seine Kinder. Und sinngemäß für die Fische steht das, habe ich das mal rausgesucht, kann man das vergleichen mit unserer Seele. Die Vögel stehen für die Gedanken. Und die Tiere, das Lebendige, die Tiere, die stehen für den Leib. Also über all diese Dinge soll der Mensch herrschen. Über seiner Seele, über seinen Gedanken, über seinen Leib. Und soll die Erde sich untertan machen. Weiterhin gibt es noch andere Dinge, die Gott sich festlegt, seine Sichtweise von Familie. Im 1. Mose 2, Vers 18 finden wir eine andere Erklärung von Gott. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihnen eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also schon hier sagt Gott, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Er hat geplant, das ist erst einmal Gottes Ordnung. Mann, Frau in der Familie, Fortpflanzung, Kinder, das ist diese Dinge, die im Wort Gottes zu lesen sind. Und eine weitere Sache, 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, mit anderen Worten, ein Mann wird sein Elternhaus verlassen als die Folge dessen, seiner Erziehung, seines Aufwachsens. Er wird eine Frau heiraten, einen Bund mit ihr schließen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, eine Familie gründen. Also mit diesen Bibelversen möchte ich unterstreichen, dass es Gottes Sichtweise ist, dass Familie etwas von Gott Gegebenes ist und was wir Menschen hätten nie aushebeln sollen, wenn wir das nie gemacht hätten, in dieser Art, wie wir es heute vorfinden, dann wäre uns viel Leid erspart geblieben und es bleibt viel Leid erspart bei den Dingen, die dann für uns als Menschen einfach dann zu bewältigen sind. Und in der Familie, in diesem Zusammenschluss, wie Gott das geplant hat, gibt Gott uns eine Offenbarung durch den Menschen. Auch diese Ordnungen in der Familie möchte sich Gott selbst offenbaren. Und die Liebe zwischen dem Ehemann und der Ehefrau spiegelt eigentlich die Liebe und die Beziehung wider zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das sind Dinge, das will ich nennen, weil das ist erstmal Gottes Sichtweise, dass wir heutzutage an vielen Stellen nicht in dieser Art leben und leider nicht mehr und dort viele Dinge haben, die so nicht sind. Das ist eine Tatsache und soll auch für uns und für alle die, die sagen, ja, ich lebe ja zurzeit nicht in einer Familie oder bei mir sind Dinge so zerbrochen, dass ich diesen Zustand von Gottes Sichtweise jetzt gar nicht habe. Wir müssen das sehen, das ist Gottes Wille und Gottes Plan ist Wiederherstellung. Wie auch immer das aussieht im Einzelnen, das weiß ich in den einzelnen Fällen nicht, das müsste man sich einzeln anschauen. Aber dieser Grundsatz soll stehen bleiben. Der Grundsatz ist, Gott hat Mann und Frau geschaffen, hat sie geschaffen als Familie, hat sie geschaffen, dass sie sich fortpflanzen und dass sie sich das, was auf der Erde ist und was durch ihre Fortpflanzung auch ihre Kinder, sollen sie sich untertan machen. Und wenn dann Dinge sind, die dort schief gegangen sind, und da gibt es auch einige Sachen, was passiert, wenn Familien kaputt gehen durch Sünde, gibt es die Perspektive von Gott von Wiederherstellung. Also ich möchte nicht, dass jetzt irgendjemand da diese Lehre hört, zu sagen, ja, da falle ich ja schon mal durchs Raster. Gott möchte in jedem Fall die Wiederherstellung. Was wir aber anerkennen müssen, wenn Dinge kaputt gegangen sind, kann natürlich und wird natürlich auch die Arbeit der Wiederherstellung, die Arbeit, dass da Dinge wieder in Ordnung kommen, natürlich auch ein entsprechend hohes Maß, einen entsprechenden Umfang einnehmen. Da werden wir nicht daran vorbeikommen. Aber das ändert sich nichts an der Tatsache, dass wir nicht sagen können, ja, heutzutage liegen die Dinge anders, wir reden heute mehr von Patchwork-Familien und wir reden so von Dingen, von temporären Beziehungen und Lebensabschnittsgefährden. Wir können das nicht zum Maßstab machen, sondern der Maßstab ist und bleibt das Wort Gottes und das ist Familie, das ist Mann und Frau, das ist das Ebenbild von Gottes, das ist die Entsprechung auch von Gottes Ordnung im Himmel und genauso Mann, Frau und die Kinder. Nämlich, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, die Ablehnung des Planes Gottes für die Familie. Durch die Ablehnung des Planes Gottes für die Familie erreicht das menschliche Elend seinen absoluten Tiefpunkt. Dass wir so viel menschliches Elend haben in unserer heutigen Zeit, ist die Ursache, die Ablehnung von Plan Gottes. Aber das Vorbild, was Gott uns gibt, was er uns gibt mit seinem Sohn und mit seinem Heiligen Geist, was hier auf der Erde wiedergespiegelt werden soll, reproduziert werden soll, finden wir zum Beispiel in Johannes 17, Vers 21, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also hier spiegelt Jesus Christus selbst wieder, wie wichtig die Einheit mit dem Vater ist. Und diese Einheit mit dem Vater sollen auch wir als Menschen haben mit Jesus Christus. Und diese Einheit soll sich auch fortpflanzen in den Beziehungen der Menschen. In der Beziehung Mann, Frau und Kinder. Und in dieser Einheit wird die Welt erkennen, dass Gott wirklich seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und die Väter sollen wirklich nach dem Plan Gottes Vaterschaft verkörpern und die Väter sollen Gott vor ihrer Familie repräsentieren. Und dadurch wird die Familie das kleinste Sinnbild und die kleinste Entsprechung für das, was Gott auch im größeren Maßstab wieder geplant hat. Zum Beispiel die Ordnungen, wenn wir zum Beispiel die Ordnungen in einer Gemeinde hernehmen, können wir ablesen, zum Beispiel bei Philipper 1, Vers 1, dass Gott Aufseher gegeben hat, Gott hat Helfer gegeben und Gott hat die Herde gegeben. Das finden wir dort in den Grüßen der Apostel an die Aufseher, an die Ältesten, an die Diakone, die Helfer und an die Heiligen der Gemeinde. Und diese gleiche Struktur sollen wir nach Gottes Plan auch in der Familie wiederfinden. Der Aufseher, der Vater, der Helfer in der Rolle der Mutter und die Heiligen als die Kinder. Das ist eine Entsprechung auch für ein Familienbild, was Ordnung Gottes ist. Auch wenn uns da der Humanismus schon jetzt sagt, boah, da dreht sich ja alles um. Was ist jetzt die Frau nur der Helfer? Das heißt also irgendwie ist es doch, hat's doch was auf sich mit der Kette am Herd oder irgendetwas. Wir brauchen die richtige Sichtweise, was Gott unter einem Helfer versteht. Das ist eine Ergänzung für das, was Gott in den Mann gelegt hat und was in dem Mann nicht so angelegt ist wie in einer Frau. Und dazu braucht der Mann die Frau. Und in der Frau sind Dinge auch angelegt und nicht angelegt, die im Mann angelegt sind. Und deswegen brauchen wir das, dass wir hineinkommen in die Ordnung Gottes. Und hier an dieser Stelle will ich das auch nochmal sagen, weil mir das auf dem Herzen liegt, weil ich da immer wieder im Hinterkopf auch an die denke, die diese Idealgeschichte nicht haben, die diese Entsprechung jetzt mit ihrer Familie nicht haben, weil ich selbst so aufgewachsen bin. Ich bin selbst in einer Familie aufgewachsen, ohne einen Vater. Hier kommt in einer ganz besonderen Weise eine Rolle auch auf die Gemeinde zu, auf den Verbund in der Gemeinde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die wir intakte Ehen und Familien haben, hier nicht verächtlich auf die schauen, die das irgendwie angeblich nicht gepackt haben, sondern dass wir diese Dinge, dass Männer Gottes, die in ihrer eigenen Familie das Ebenbild Gottes demonstrieren sollen in einer gesunden Vorderrolle, die müssen das in einer Gemeinde auch für die mit übernehmen, mit demonstrieren für die Kinder aus deren Familien, wo das momentan nicht so ist und wo es mit der Wiederherstellung einfach noch ein Stück wartet und wo noch Dinge anders liegen. Also das ist für mich ein Anliegen, dass wir das auch deutlich sehen. Damit kommt auch ein besonderer Schwerpunkt überhaupt auf Gemeinde, dass das Wort Gottes auch sagt, dass wir in der Gemeinde dass wir auch Versammlungen in der Gemeinde nicht vernachlässigen sollen und Beziehungen in der Gemeinde pflegen sollen und nicht vernachlässigen sollen, damit wir auch diesem Wort Gottes gerecht werden, dass einer von dem anderen auch die Last wirklich trägt. Das soll eben nicht nur in der Theorie sein, sondern besonders eben dann auch im Alltag. So, ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen und möchte am Beispiel von Jesus etwas aufzeigen, wie auch Jesus sich dem Bild Gottes von Familie untergeordnet hat. Und wie auch dort Jesus die wichtigsten Bausteine, die wichtigsten Grundsteine, die in einer Familie nach dem Bild Gottes vorhanden sein müssen, wie Jesus dort ein Beispiel gegeben hat, dass das so war. Und am Gehorsam von Jesus, an dem Leben von Jesus, können wir ablesen, welche Bausteine und welche Elemente in einer Familie vorhanden sein müssen, damit es nach dem Willen Gottes funktioniert. Und da möchte ich drei Dinge nennen, die es im Leben von Jesus gegeben hat und die Sichtweise Gottes sind und die notwendig sind in jeder Familie. Da gibt es Autorität, da gibt es Disziplin, und da gibt es Gehorsam. Und das sind sehr, sehr wichtige Elemente. Die brauchen wir in unserer Familie, in unseren Häusern. Müssen wir wissen, was das Wort Gottes darunter versteht, damit wir das auch aufrichten können. Und es ist leider so, dass eben gerade Autorität oder Disziplin, ja fast auch schon Gehorsam, all diese drei Worte, die beginnen schon in unserer heutigen Zeit einen richtigen negativen Klang zu haben. Da beschneidet ja jemand meine Freiheit. Da kann ich ja wohl nicht mehr machen, was ich will. Oder was soll denn das hier? Ich muss mich hier unterordnen oder wieso und wer? Und ich habe doch meine eigene Persönlichkeit. All diese Geschichten sind heutzutage gang und gäbe, aber nicht Wort Gottes und führen zu keinem guten Ergebnis. Führen nicht dazu, dass wir am Ende, wenn unsere Kinder groß werden, wenn sie Teenies werden, wenn sie selbstständiger werden, werden wir dort eine Menge Probleme haben, wenn wir dort Dinge nicht berücksichtigt haben. Und bei Jesus war das auch so. Es gab Autorität bei Jesus und er war seinen Eltern gehorsam. Das war die Sichtweise Gottes und Jesus hat das übernommen. Und Jesus war seinen leiblichen Eltern gehorsam und er ging zum Beispiel mit ihnen regelmäßig in den Tempel. Das lesen wir, Lukas 2, 41 und 42, dass er mit seinen Eltern in die Gemeinde ging. Er hat sich da nicht widersetzt und ist auch noch eine Altersangabe, er war da schon 12, wo die Geschichte erzählt wurde, dass er mit seinen Eltern in die, damals war es der Tempel, in die Gemeinde ging. Und ich nehme an, dass das auch nach dem 12. Lebensjahr nicht schlagartig zu Ende war. Also er gesagt hat, so, jetzt 12, nächstes Jahr wäre ich Teenie, dann brauche ich nicht mal auf euch zu hören, dann gehe ich nicht mal mit in die Gemeinde. Für Jesus war es normal, dass er seinen Eltern gehorsam war und er ging mit ihnen in die Gemeinde, weil die Eltern waren gläubig, Josef und Maria waren gläubige Menschen, sind regelmäßig in die Gegenwart Gottes gegangen und ihr Kind, Jesus, ging mit. Das war ein normaler Standard in der Familie, in der irdischen Familie von Jesus Christus. Und Jesus hatte damit offensichtlich nach dem Wort Gottes kein Problem. Weitere Dinge, wo wir vom Wort Gottes klar ablesen können, dass Jesus Autorität anerkannt hat. Weil es ist geschrieben, dass Jesus hat zu Hause gelebt und hat zu Hause auch bei seinem Vater noch Beruf erlernt. Das heißt, sein Vater war in diesem Falle nicht nur sein Vater, sondern auch sein Lehrmeister. Und da hast du den Lehrmeister auch als Autorität anzuerkennen. Das sind alles Dinge, wo Jesus uns ein Beispiel gibt, wo er sagt, Freunde, so ist es richtig, so ist Wort Gottes. Jesus war auch, wir können das ablesen, Lukas 2, 47, zum Beispiel unterwiesen in den Schriften. Auch etwas, woran wir sehen, da muss er offensichtlich auch zugehört haben. Das muss es zum einen in seiner Familie gegeben haben und zum anderen wird er auch zugehört haben. Denn es ist dann beschrieben, als er dann als 12-Jähriger in den Tempel ging, hat er sich mit den geistlichen Führern des Volkes unterhalten und die geistlichen Führer waren erstaunt, was er für ein Wissen hatte, wie er die Schriften kannte. Und ich glaube, dass das nicht nur sicherlich ist, Jesus in einer außergewöhnlichen Art und Weise, auch mit Offenbarung, weil er eben Gott ist, gesegnet gewesen mit Erkenntnis. Aber ich glaube, er hat auch die Demonstration gegeben auf der irdischen Ebene, dass er sich hat unterweisen lassen in den Heiligen Schriften, um dann etwas zu wissen. Und eine letzte Stelle noch zum Thema, dass Jesus Autorität anerkannt hat, Johannes 5, Vers 19, dort lesen wir, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Also dort gibt Jesus einen Blick auf seinen himmlischen Vater und sagt, Fakt ist eins, ich bin der Sohn, er ist der Vater. Und was er tut, was ich sehe, was er von mir erwartet, das tue ich. Thema Disziplin. Von Jesus sind einige Dinge geschrieben, wo wir ableiten können, dass Jesus Disziplin kannte und unter Disziplin gelebt hatte. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass mehrmals von ihm geschrieben ist, dass er früh aufstand und sich zum Gebet zurückgezogen hat. Also dort können wir schon ablesen, er hat wahrscheinlich nicht in den Tag gedampert und gewartet, bis er mittags von seinen Eltern rausgeschmissen wurde aus dem Bett und hat gesagt, du Faulbelz, komm mal raus, sondern Jesus war es gewöhnt, frühzeitig aufzustehen und zu beten, das hat sich in seinem späteren Leben eben auch fortgesetzt. Da hatte er was zu Hause gelernt, da hatte Disziplin gelernt. Und an anderen Stellen, Johannes 8, Vers 2 zum Beispiel, lesen wir, dass er früh am Morgen in den Tempel kam und das Volk kam zu ihm und er hat sie gelehrt. Und noch ein paar Gedanken zum Gehorsam. Lukas 2, Vers 51 können wir nachlesen, dass Jesus gehorchte seinen Eltern. Er gehorchte auch seinem Vater im Himmel. Matthäus 26, 39, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist ein interessanter Satz, wenn wir gerade jetzt an unsere Teenies denken. Wie viele Teenies sagen denn, nicht wie ich will, sondern wie du willst? Aber es ist erst einmal biblischer Standard. Jesus hat uns das so vorgelebt. Und wie wir dazu kommen, dass Kinder auch sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, da gibt es einige Facetten, die fallen nicht einfach so vom Himmel und die kann man auch nicht einfach einfordern. Und da werden wir dann auch noch drauf eingehen. Und noch eine ganz deutliche Stelle von Gehorsam von Jesus Christus, Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, also Sohn Gottes, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Das ist im Wort Gottes aufgeschrieben. Jesus hat Gehorsam gelernt. Und das sind für mich die Dinge, wo ich sage, hier bestätigt sich Gottes Sichtweise auch in seinem Sohn, die Sichtweise von Familie, die Sichtweise von Ordnung Gottes und dann auch, wie sich das fortsetzt, Autorität, Disziplin, Gehorsam. Und damit können wir sagen, wie wir das auch in unserem Flyer angekündigt haben, die Familien und die Generationen in Harmonie, das ist Gottes Plan und das ist möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir da aufgefallen ist, den ich vorher nie so betrachtet habe, dass 5 von den 10 Geboten sich explizit mit Familie und Familienleben befassen, damit das gut geht. 5 von den Geboten hat Gott erlassen, die sind bezogen auf Familien und Umgang untereinander und miteinander, damit das Bild Gottes in den Familien so bestehen bleibt. Ich möchte da euch diese Gebote nennen. Also das erste, was ich damit hineinnehme, ist das erste Gebot. Es soll sich nichts zwischen uns und Gott stellen. Das ist das erste, was in der Folge dessen, wenn wir das beherzigen, eben auch eine gute Auswirkung hat auf unsere Familien. Wenn wir merken, es sollte sich nichts zwischen Gott und uns stellen, das ist Priorität, da sollen wir aufpassen. Ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir dieses Grundprinzip erkannt haben, werden wir auch dafür sorgen als Vater oder als Mutter, dass sich nichts zwischen unsere Beziehungen stellt und dass wir dort die Ordnung Gottes einhalten. Dann gibt es 4 weitere Gebote, da wird es noch viel konkreter. Zum Beispiel hat Gott gesagt, heiligt den Sabbat. Das ist natürlich auf der einen Seite für jeden eine wichtige Geschichte, Ordnung Gottes einzuhalten und auch 6 Tage zu arbeiten, 1 Tag zu ruhen. Aber darin eingeschlossen ist ein Tag, wo wir speziell auch Zeit haben können für die Familie. Wenn wir schon zum Beispiel, viele haben ja, wenn wir sagen, die Ansprüche an Familie, Zeit mit den Kindern, Gespräche und dies und das. Und dann gibt es in unserer heutigen Zeit Leute, die sagen, na gut, ich gehe auf Montage, ich kann gar nicht abends meine Kinder zu Bett bringen und so weiter. Vieles fehlt mir da. Aber hier haben wir eine Ordnung Gottes, die sagt, es gibt einen Tag, da tut ihr nichts. Der ist geheiligt für den Herrn. Und der ist frei und den kannst du nutzen für das Verhältnis zu Gott und auch für das Verhältnis zu deiner Familie. Wenn wir dort uns schon sagen, naja, das ist so viel Zeit habe ich nicht und da muss ich auch mal an mich denken oder dies und das. Und dann merken wir, dass da Schieflagen kommen, aber Gott hat das so eingerichtet. Das 5. Gebot, die Kinder ehrt Vater und Mutter. Ein Gebot mit Verheißung für ein langes Leben. Das ist eindeutig in Zusammenhang zu sehen mit Familie und Ordnung Gottes. Ein weiteres Gebot, das 7. Gebot gegen Ehebruch. Als Schutz vor Zerstörung von uns und von unseren Kindern. Gott hat das von Anfang an aufgeschrieben, dass wir die Ehe heilig halten sollen und die Ehe nicht brechen sollen, damit eben infolgedessen nicht diese desolaten Dinge passieren. Und auch ein ganz wichtiges Gebot, was Einfluss nimmt auf unser Familienleben, auf unser Leben miteinander, ist das 7. Gebot, dass wir nichts begehren sollen. Weder die Frau des anderen, noch den Besitz, noch irgendetwas. Der ganze Bereich Neid, Unzufriedenheit, diese ganze Geschichte hat einen massiven Einfluss auf unser Familienleben. Also schon alleine auch in diesen Ordnungen Gottes, in den Geboten Gottes, ist eine reichhaltige Dinge zu finden, dass Gottes Sicht eine Sicht hat von intakten Familien, von Ordnung Gottes und von den Generationen miteinander. Und so komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, dass Gott in seinem Wort uns hinterlassen hat, dass sein Plan ist, dass die Fortpflanzung seiner Sache sich durch die Generationen weiterlebt. Und da möchte ich einige Dinge zur Ermutigung sagen, einige Bibelstellen. Nehmen wir mal her, 1. Mose 12, 1 bis 3, der Ruf an Abraham und der Bund, den Abraham hatte, galt für ihn, für seine Kinder und für seine Enkel. Gott hat ihnen in diesem Bund versprochen, ich will dich zu einem großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und diese gleiche Sichtweise gilt heute von Gott auch für unsere Familien. In dir sollen gesegnet werden deine Kinder und deine Enkel und alles, was danach kommt. Und das vertiefe ich so, weil das diese Grundlage ist. Das ist unsere Sichtweise. Gott möchte nicht, dass wir sagen, na gut, die ersten 10 Jahre, die ging gerade so, da bin ich gerade noch so Herr geworden über meinen Kindern und dann kommt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Nein, Gott hat gesagt, ich will dich segnen, wenn du meine Ordnung einhältst. Und wenn du das tust, dann segne ich deine Kinder. Und da hat er nicht gesagt, dann segne ich deine Kinder von 1 bis 10. Dann habe ich so eine Zeitspanne, wo so 6, 7 Jahre kommen, wo ich meinen Segen ein bisschen zurückziehe. Und wenn du Glück hast, gebe ich den Segen am Ende wieder. Sondern Gott hat gesagt, ich segne dich und deine Kinder. Haltet ihr die Ordnung ein, dann zieht sich mein Segen durch. Und Segen Gottes kann auch dort zu sehen sein, wo wir gemeinsam Konflikte bewältigen. Segen Gottes ist nicht immer das, wo ich sage, das ist alles super, ich hatte nie einen Ärger und nie ein Problem gehabt. Es wird Probleme geben, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber Segen Gottes ist auch darin zu sehen, wenn wir gemeinsam Konflikte lösen können, wenn wir gemeinsam uns versöhnen können und so weiter. Gibt es noch einige Bibelstellen, die ich dann noch nennen werde, im Umgang miteinander. Das ist also Gottes Sichtweise. Bestätigt wird es im Neuen Testament der Apostel Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Da sagt das gleich mit dazu, diese Verheißung, gerettet zu werden, die Verheißung, bis ins ewige Leben zu gehen, die Verheißung, Segen auf der Erde zu haben, gilt euch und euren Kindern. Und noch eine Stelle aus Jeremia, die ich nennen will, dass Gott uns ein Herz geben will und einen Wandel, dass wir ihn allezeit fürchten, ihn selbst zum Besten, also uns selbst zum Besten und unseren Kindern nach uns. Also Jeremia 32 sind die Verse 39 bis 40, könnt ihr zu Hause noch nachlesen, worauf es mir ankommt in diesem Fall. Gott will, arbeitet an unserem Herzen und an unserem Lebenswandel, damit wir ihn fürchten und das wird uns zum Besten sein und unseren Kindern nach uns. Also hier können wir auch schön ablesen, dass unser Herz und unser Leben einen wesentlichen Einfluss hat auf das, was uns gut tut oder nicht gut tut und was unseren Kindern gut tut oder unseren Kindern nicht gut tut. Und diese Sichtweise, dass Gott seine Sache fortpflanzt, über uns und über unsere Kinder hinaus. Und unsere Kinder eben nicht zu denen gehören sollen, die am Ende den Weg Gottes verlassen, gibt es auch viele Vertreter im Wort Gottes, die das so gesehen haben und gesagt haben, ich lasse keinen Keil hineintreiben zwischen unserer Generation und der Generation unserer Kinder. Der erste Angriff, wo das geschehen sollte, war, als das Volk Israel noch in der Gefangenschaft war. Und wo Aaron und Mose darum gerungen haben, dass das Volk aus der Gefangenschaft herauskommt. Und das Erste, was sie in der Wüste machen wollten, haben sie gesagt, wir wollen ausziehen in die Freiheit und dort wollen wir unseren Gott anbeten. Dort wollen wir unseren Gott anbeten. Und der Pharao, ganz schlau wie er war, hat er gesagt, na gut, dann zieht ihr doch. Nehmt ihr ein paar Männer, die so obergläubig sind, mit den Männern könnt ihr ja rausziehen und könnt ja losmachen und mal sehen, was da wird. Und Mose hat gleich gesagt, wir, wenn wir ausziehen, wollen wir ausziehen mit unseren Jungen und unseren Alten, mit unseren Söhnen und unseren Töchtern. Der hat ganz klar gesagt, wir gehören zusammen und wir gehen gemeinsam den Weg. Und das ist das, was ich auch am Anfang in den Vorgedanken gesagt habe. Wir brauchen diese Sichtweise. Wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir von Fortpflanzung reden, wenn wir von Erweckung reden, wenn wir von den Dingen reden, dass Dinge sich auch vergrößern sollen, dann gehen wir als Eltern diesen Weg mit unseren Alten und unseren Jungen, mit unseren Töchtern und unseren Söhnen. Und da lassen wir nicht davon ab. Und auch heute gibt es diesen Pharao in Anführungsstrichen, der sagt, geht ihr nur in die Gemeinde, ja, ich weiß, wie das damals war, so vor 12, 13 Jahren, wo die Gemeinde gegründet habt, ihr wart so eifrig und so und macht ihr nur und alles und die Kinder können ja ausschlafen, sag ich es mal salopp. Nein, wir haben diesen Weg von Gott empfangen, wir wollen diesen Weg gehen und wir gehen mit unseren Kindern, mit unseren Söhnen und unseren Töchtern. Und dazu gehören eben auch diese Sachen, die wir dann noch ein Stück betrachten, wo das Wort Gottes ganz deutlich ist, dass wir es unseren Kindern und unseren Kindeskindern verkünden, beibringen, lernen. 5. Mose 4, Vers 9 ist so eine Stelle, wo wir aufgefordert werden, dass wir die Dinge Gottes weitergeben. Ein kleines Beispiel habe ich in der Bibel gefunden. Das war mir so noch nicht aufgefallen, aber wie sich Dinge von Generation zu Generation fortsetzen und wie sich Segen fortsetzt, ist mir aufgefallen an der Person von Noah. Noah war zweifelsohne, wir kennen die alle, kennen diese Geschichte alle, ein absolut herausragender Mann Gottes. In einem Zeitpunkt, wo Gott der Meinung war, diese ungehorsame Schöpfung werde ich vernichten, war Noah ein Mann, der von Gott den Auftrag empfangen hat und durchgeführt hat, zu sorgen für die Rettung der Menschheit und zu sorgen für die Rettung seiner Familie. Also Noah hat nicht nur sich gerettet und ein paar Tiere, Noah hat sich und seine Familie gerettet. Sehr interessant, dass das eine Folge hatte. Das Verhalten von Noah hatte eine Folge für seine Familie. Und ich habe da bei der Vorbereitung durch Zufall gelesen, welche Vorfahren denn der Noah hatte. Und interessanterweise ist der Urgroßvater von Noah der Henoch, der von Gott explizit bezeichnet wird, ein Mann, der mit Gott wandelte und so fest mit Gott verbunden war, dass er auch entrückt wurde von Gott als ein wenige Vertreter, wo das war. Also ich erinnere mich von meinem Bibelwesen an Mose, an Jesus, an wenige Leute, wo Gott die Leute direkt weggenommen hat. Und Henoch war einer, der im Alten Testament beschrieben ist, der wandelte mit Gott und wurde dann auch von Gott entrückt. Und das war der Urgroßvater von Noah. Das heißt also, es gibt einen direkten familiären Zusammenhang, warum gerade aus dieser Familie dieser gottesfürchtige Mann hervorgegangen ist. Und interessanterweise hat der Großvater von Noah, der Methuselah oder Methusalem, noch gelebt, als die Sintflut kam. Methusalem wurde knapp 1000 Jahre, also 996 Jahre alt. Und das heißt also, damals waren die Alter noch nicht ganz so wie bei uns. Das heißt also, Noah hat seinen Großvater noch persönlich gekannt. Und ich gehe da einfach davon aus, wir finden das zwar jetzt nicht so direkt in der Bibel, aber ich denke auch, das ist nicht verboten, so eine Herleitung zu machen. Ich denke, dass er mit seinem Großvater auch gesprochen hat, weil auch Familienverbund und das Zusammenleben hatte damals noch einen ganz anderen Stellenwert. Und Methusalem hat seinen Vater Henoch noch gekannt. Und ich glaube, dass Noah ihn gefragt hat, sag mal, erzähl mir mal von deinem Vater. Wieso ist denn der bei Gott? Wie ist denn der gewandelt? Weil über Henoch ausgesagt wird, und er wandelte mit Gott. Und für Noah ist derselbe Ausspruch dann später, steht wieder. Und Noah wandelte mit Gott. Und ich glaube, Noah ist mit Gott gewandelt, weil er auch in seiner Familie Vorbilder hatte. Wie seinen Urgroßvater, von dem er noch mit Sicherheit erzählt bekommen hat, wie er mit Gott gewandelt ist und wie das war. Und dann kam die Sintflut und Noah war der Einzige, der gerettet wurde mit seiner Familie, weil er mit Gott gewandelt ist. Interessanterweise wäre wahrscheinlich der Methusalem noch älter geworden, der ist nämlich genau zur Sintflut gestorben. Der ist nämlich genau 600 Jahre nach Noahs Geburt gestorben und 600 Jahre nach Noahs Geburt war die Sintflut. Möglicherweise, durch diese Zahlen, könnte es sein, dass der gar keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern bei der Sintflut mit ums Leben gekommen ist. Aber egal, das war noch so ein kleines Rechenbeispiel, wo ich dann mal in diesen Geschlechtsregistern mal nachgerechnet habe, wie sich das verhalten hat. Wichtig war mir, da gab es eine Generation von Leuten, die gottesfürchtig gelebt haben als Beispiel. Und das hat sich fortgesetzt. Und das ist gut und das soll bei uns auch so sein. Und wir wollen uns wirklich davor hüten, dass wir eben nicht etwas bei uns erziehen und nach uns kommt, wo, wie in Richter 2, Vers 10 steht, es kam eine andere Generation auf nach ihnen, die den Herrn nicht kannte. Richter 2, Vers 10 ist es geschrieben, und als auch jene Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Also das ist etwas, wo ich euch deutlich machen möchte, die Fortpflanzung Gottes geht von uns über unsere Kinder durch die Generationen hindurch. Und Gott möchte nicht, dass eine Generation aufwächst, die am Ende Gott nicht kennt. Und wie wir das verhindern können, werden wir noch genau darauf eingehen. Ein wichtiger Punkt, den wir da sehen müssen, dass eben das, was ich gerade vorgelesen habe, Richter 2, Vers 10, das ist definitiv der Plan von Satan. Dass genau das, wie Gottes Plan ist, Familie in Harmonie, in Fortpflanzung über unsere Kinder, die Sache Gottes, möchte der Satan das zum Stoppen bringen. Und fährt heutzutage im Besonderen, aber eigentlich schon durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, massive Angriffe, dass die Ordnung Gottes unterminiert werden, dass die Ordnung Gottes untergraben werden und dadurch eben Menschen vom Weg Gottes abkommen. Und dann geschehen halt solche Dinge, wie sie im 2. Timotheus 3, 1 bis 4 uns unmissverständlich berichtet werden. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also diese Entwicklung sollte uns nicht überraschen, sondern im Gegenteil, wir sollten da gewappnet sein. Wir sollten als Eltern und als Gläubige gewappnet sein. Das Wort Gottes warnt uns hier deutlich, dass am Ende der Tage die Entwicklung dahin geht, dass die Kinder den Eltern ungehorsam sind. Das ist also nicht etwas, was jetzt urplötzlich aufgetreten ist oder weil wir in Deutschland so schlecht sind oder irgendetwas. Das ist etwas, was das Wort Gottes vorhergesagt hat. Und unser Anliegen als Älteste auch in unserer Gemeinde und generell im Leib Christi ist, dass wir wach werden und dass wir den Dingen entgegensteuern, dass unsere Kinder eben nicht den Eltern ungehorsam sind, dass sie eben nicht auf dem Weg gehen, undankbar zu sein. Eine andere Stelle, Römer 1, Vers 30, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, hier kommt das noch einmal, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Also hier finden wir diese Dinge, was wir im Alltag doch sehr leicht erkennen können, wie die Generation nach uns in diese Richtung geht, frech, übermütig, den Eltern ungehorsam. Das hat seine Ursache darin, dass der Teufel wirklich versucht, die Fortpflanzung Gottes in seiner Sache zu zerstören und er versucht die Untergrabung des Vorbildes. Wir hatten vorhin schon Bibelstellen gehabt, wie wir verantwortlich sind, dass wir unseren Kindern die Dinge weitergeben, die Normen und die Ordnungen, geistlich und auch moralisch, ethisch im normalen Leben, was Anstand, die ganze Sache, Unterordnung, Autorität, Disziplin, was ich vorhin am Beispiel von Jesus schon gesagt habe. Wir sind als Eltern herausgefordert, das weiterzugeben, das ist unsere Aufgabe. Und das geht, habe ich hier schon mal stehen, am allermeisten über unser Vorbild. Und da zielt darauf der Teufel. Da zielt darauf, dass unser Vorbild untergraben wird, indem er uns zu Fall bringt und dadurch unsere Kinder nach uns eigentlich gleich mit zu Fall kommen. Und ich möchte einige zerstörerische Einflüsse nennen, die der Teufel heutzutage so auffährt, damit wir zu Fall kommen und damit auch unsere Kinder nach uns. Und wenn wir schon an dieser Stelle nicht zu Fall kommen, versucht er wenigstens unsere Kinder damit zu Fall zu bringen. Und ich nenne das, damit wir aufwachen, damit wir sagen, ja, pass auf, hier sind wir wachsam. Hier schauen wir, dass wir gegensteuern. Und diese zerstörerischen Elemente auf diese Familie ist Scheidung, Materialismus, Medien, Fernsehen, Filme, Internet. Die ganze Verbreitung von Unmoral und was es da alles gibt, von schmutzigen Dingen in den Medien. Das sind alles Elemente und Einflüsse, die der Teufel auffährt, um diesen Weg zu stoppen. Dann gibt es noch mehrere oder andere Dinge, die da zu nennen wären. Mangelnde elterliche Aufsicht und mangelnde elterliche Erziehung. Unverbindlichkeit. Das ist auch so ein ganz, ganz leise kommendes Ding, was sich durch die Hintertür einschleicht. Wenn wir und mit unseren Kindern ein gutes Verhältnis haben wollen, auch dann in dieser Teenie-Zeit, müssen wir verbindlich sein, müssen unseren Kindern Verbindlichkeit lernen. Dann diese ganze Thematik dieser zerstörerischen Einflüsse von Unabhängigkeit, Emanzipation auf der einen Seite und pflichtvergessene Männer auf der anderen Seite. Also wir können hier nicht einem Geschlecht einen schwarzen Peter zuschieben. Also hier gibt's eine wie das andere. Hier gibt's ein Hineindrängen in eine falsche Rolle in der Form von Emanzipation. Aber das könnte auch nur geschehen, weil pflichtvergessene Männer und Männer, die ihre Rolle ihrerseits nicht eingenommen haben, da Vorschub geleistet haben. Und damit kommen diese zerstörerischen Einflüsse auf die Familie. Und ein Punkt, den ich hier noch anfügen möchte zu diesen zerstörerischen Elementen, ist Egoismus. Ich. Meine Karriere, dann die Kinder. Ich muss auch mal an mich denken. Gott ist total dafür, dass wir uns nicht überarbeiten oder Burnout haben. Wir sollen durchaus mal an uns denken. Aber es kommt hier drauf an, ist das eine gesunde Sache oder geht das in den Richtung Egoismus? Und so kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt. Wenn wir das deutlich erkannt haben und das Fundament für uns steht. Wir erkennen das Wort Gottes an als die absolute Grundlage. Wir erkennen aus dem Wort Gottes Familie in den ganzen Facetten, Mann, Frau, Kinder und alles, was damit zusammenhängt, von Erziehung und so weiter, ist Ordnung Gottes und Gottes Idee, der das so haben möchte. Und wenn wir erkennen, auf diese Ordnungen gibt es schon immer und in letzter Zeit besonders massive Angriffe, eben durch diese Einflüsse, die ich gerade genannt habe, wenn wir das alles erkannt haben, gibt es für uns eigentlich nur eine Sache, die daraus folgt. Wir müssen in irgendeiner Weise darauf reagieren. Wir können hier nicht sagen, boah, das ist halt so und ja, das hört sich gut an, aber da bin ich nur jetzt auch dieser Sache erlegen, was soll ich denn da machen? Also so ist es nicht. Das Wort Gottes sagt ganz klar, dass wir dagegen aufstehen sollen. Und wenn bei uns das allererste muss sein, das eben, was ich gerade genannt habe, biblische Sichtweise muss die Grundlage sein. Das erste, auf warum wir überhaupt aufstehen können, gegen diesen Zeitgeist, gegen diese Zerstörung. Wir lieben die Bibel, wir lieben das Wort Gottes und die Sichtweise nach dem Wort Gottes, wie das funktioniert mit Mann, Frau, mit den Kindern, wie ich das auch an diesem Beispiel genannt habe, von Aufseher, von Helfer und von der Herde. Wir erkennen das als Norm an und als richtig. Und davon bin ich überzeugt. Und an dieser Sache, wenn wir gegen Dinge aufstehen, wenn wir uns gegen Dinge aufbäumen und sagen, wir werden da uns nicht dort mitschleifen lassen, sondern wir stehen dagegen auf. Das heißt, ich muss dann von der Ordnung Gottes überzeugt sein. Das ist ganz wichtig. Ich muss von den Dingen, die das Wort Gottes sagt, überzeugt sein. Und nur wenn ich von etwas überzeugt bin, kann ich andere überzeugen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Kinder und noch viel wichtiger dann später für unsere Teenies, die das dann auch wirklich merken, von was denn die Eltern überzeugt sind oder nicht überzeugt sind. Ich muss davon überzeugt sein, das Wort Gottes ist für uns keine Einschränkung, sondern es ist unser Schutz. Wenn ich davon überzeugt bin, kann ich es vermitteln und kann es authentisch auch an meine Kinder weitergeben. Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verändern in eurem Wesen. Lasst euch erneuern in eurem Denken und prüft, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also eine klare Aufforderung, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Maßstäbe Gottes weitergeben ist Aufgabe der Eltern. Es ist nicht in erster Linie Aufgabe der Gemeinde oder Aufgabe vom Kinderdienst oder von irgendetwas. Die Maßstäbe Gottes weitergeben in der Familie ist Aufgabe der Eltern. Dazu gehört es, dass die Eltern überhaupt Maßstäbe haben. Das, was ich vorhin sagte, mit dem Überzeugtsein. Und dass sie diese Maßstäbe auch dann setzen und sagen, das ist bei uns der Maßstab. Bei uns wird gebetet. Bei uns laufen die Dinge so. Bei uns gibt es Autorität, bei uns gibt es Disziplin, bei uns gibt es Unterordnung und bei uns gibt es auch Liebe. Das ist auch ein Maßstab Gottes, Liebe. Also wir werden dann noch darauf eingehen, dass wir beide Dinge brauchen. Wir brauchen die Strenge und auch die Liebe. Erster Mose 18, Vers 19. Denn ich habe ihn, also hier ist Abraham gemeint, ich habe ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren. Also hier hören wir von einem Vater, der von Gott dazu auserwählt wurde, seinem Haus und seinen Kindern nach ihm den Weg des Herrn zu gebieten, dass sie ihn bewahren. Hier sehen wir also ganz deutlich, Maßstäbe Gottes weitergeben ist im Wort Gottes verankert und ist Aufgabe der Eltern. Das Weitergeben und das Anerziehen von biblischen Werten ist die eigentliche Erziehung unserer Kinder. In dem Weitergeben und dem Anerziehen von biblischen Werten ist eigentlich alles enthalten, was ein Mensch braucht, um ihn fit fürs Leben zu machen. Also Erziehung heißt eigentlich Weitergeben von biblischen Maßstäben. Vorleben und Weitergeben von biblischen Maßstäben. Weil im Wort Gottes alles vorkommt, was notwendig ist, um Menschen fürs Leben fit zu machen. Darin besteht eigentlich die eigentliche Art, unsere Kinder zu erziehen, indem wir sie anhalten, die Wege Gottes zu kennen und zu befolgen. Wir können dann, das lasse ich jetzt auch aus Zeitgründen mal weg, könnt ihr euch notieren, Psalm 78, 1 bis 8, könnt ihr zu Hause nachlesen und studieren. Das ist ein exzellenter Psalm, der uns darauf hinweist, unsere Kinder zu erziehen und die Dinge Gottes weiterzugeben. Das heißt also, wir haben die Verantwortung, was aus unseren Kindern wird und wie sie sich entwickeln. Das passiert also nicht zufällig, sondern das hat etwas mit uns zu tun und ob wir der biblischen Aufgabe nachkommen, unseren Kindern und unserem Haus den Weg des Herrn zu gebieten, dass sie ihn einhalten. Leider gab es im Wort Gottes auch negative Beispiele, die aber im Umkehrschluss den logischen Umkehrschluss zulassen, wie wichtig es ist, dass die Eltern gebieten, Regeln einzuhalten, dass die Eltern gebieten, was klar Sache ist. Wir lesen mal 1. Samuel 3, Vers 13. Dort lesen wir von dem damaligen Hohenpriester Eli und seinen Söhnen Pinhas und Hophni oder Hophni, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Das ist 1. Samuel 3 im 13. Vers. Denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich dem Fluch zugezogen haben und er hat ihnen nicht gewehrt. Hier lesen wir also, dass ein Urteil von Gott gesprochen wird, dass das Haus Elis gerichtet wird, also einer Strafe unterzogen wird, was dann später auch passiert ist. Und wir lesen hier, wenn wir das aufmerksam lesen, eine interessante Geschichte. Warum wurde das Haus Eli gerichtet? Wurde das gerichtet, weil die Kinder des Elis sich einen Fluch zugezogen haben? Oder wurde es gerichtet, weil er ihnen nicht gewehrt hat? Ich denke, der Schwerpunkt liegt, weil er ihnen nicht gewehrt hat. Er hat nichts unternommen, um diese Dinge zu unterbinden. Er ist weder im Gebet auf die Mauer gegangen, hat dagegen vorgesorgt, dass da sich etwas ändert, noch hat er im praktischen Sinne seinen Söhnen Einhalt geboten. Und das war das, wo Gott gesagt hat, so kann es nicht gehen. Das heißt also, Eli wäre in der Pflicht gewesen, das, was er gesehen hat, dass sich seine Söhne mit ihrem Verhalten sich einen Fluch Gottes zuziehen, ihnen Einhalt zu gebieten. Und das ist schön, das geht schon in diese praktische Richtung, wo wir dann nach dem Mittagessen auch hinkommen werden. Unsere Pflicht ist, wenn wir negative Dinge sehen, ihnen Einhalt zu gebieten. Ich möchte noch einen Vers lesen aus Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Also hier sehen wir auch, dass wir als Väter und damit auch jeder andere Familienvorstand, der in einer Familie vorsteht, der Kindern vorsteht, wir haben unsere Kinder aufzuziehen in der Zucht des Herrn und der Ermahnung des Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt möchte ich gern dem etwas entgegensetzen, auch einige geistliche Waffen, um diese zerstörerischen Einflüsse, die ich vor uns genannt habe, in Form von Scheidung, Materialismus, Medien und so weiter, diese ganzen Sachen, möchte ich jetzt ein paar geistliche Waffen dem entgegensetzen, die wichtig sind für uns in unserer Familie, die wir tun müssen, was bei uns vorhanden sein muss, damit eben unsere Kinder nicht den Weg des Herrn verlassen. Das sind die geistlichen Waffen, die notwendig sind, die Gott darunter versteht, dass wir eben den Dingen wehren, wenn Dinge schlecht laufen. Die geistlichen Waffen, die mir so dazu eingefallen ist, die ich da euch nennen möchte, ist, wir haben Anbetung und Lobpreis, daheim und in der Gemeinde. Eine wichtige Waffe gegen diese Angriffe Gottes, gegen diese Zerstörung von Gottes Richtlinien, von Gottes Ordnungen. Anbetung und Lobpreis. Der nächste Punkt, Gebet und Fürbitte. Gemeinsames Gebet in der Familie ist ein Ausdruck von einer gemeinsamen Beziehung. Wenn wir gemeinsam beten können, dann haben wir in irgendeiner Form auch eine gemeinsame Beziehung. Es ist wichtig, dass wir das kultivieren in unserer Familie. Jakobus 4, Vers 8 sagt uns, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wir sollen Gebet und Fürbitte in unserer Familie haben. Wir sollen uns zu Gott nahen, damit er sich zu uns, und daraufhin wird er sich zu uns nahen. Eine weitere geistliche Waffe gegen diese zerstörerischen Einflüsse auf die Familie ist das Wort Gottes lesen und Wort Gottes proklamieren. Wahrheiten Gottes hochhalten. Was ist wirklich wahr? Dem entgegenhalten, dass Anerkennung von Autorität eine Einschränkung meiner Persönlichkeit ist und dass es heute gar nicht mehr zeitgemäß ist und so weiter. Solche Dinge aus dem Wort Gottes entgegenhalten. Und die Wahrheit sagen, wie heilsam es ist, dass Autorität eben auch Schutz ist und so weiter. Also diese Facette oder diese Sache könnte man dann noch in viele Stellen vertiefen. Eine weitere Waffe, eine weitere Sache, die wir brauchen, um diesen Einflüssen entgegenzutreten, ist Liebe und Respekt. Wir müssen unsere und sollen unsere Kinder lieben. Wir müssen auch unsere Kinder im gewissen Maße mit Respekt behandeln und unsere Kinder sollen und die Kinder sollen die Eltern und die Großeltern mit Respekt behandeln. Das ist etwas, was an vielen Stellen völlig verloren gegangen ist. Liebe und Respekt. Und das brauchen wir in unseren Familien als auch als eine geistliche Waffe gegen diese zerstörerischen Einflüsse. Eine weitere wichtige, notwendige Geschichte ist das gegenseitige Festigen von Beziehungen. Nicht, weil unser Kind einfach unser leibliches Kind ist, da muss es ja zu mir Vertrauen haben. Das kommt nicht von alleine, sondern das kommt, weil wir eine Beziehung zu unseren Kindern haben. Und daran muss gearbeitet werden, daran müssen wir Zeit investieren. Und wenn wir gefestigte Beziehungen haben, haben wir auch etwas, was gegen die Einflüsse der Welt, gegen diese, wir hatten zum Beispiel auch die Medien genannt und so weiter, solche Geschichten, wo dann unsere Kinder widerstehen können. Und ein weiterer wichtiger Punkt für mich, den ich dort mit reinnehmen möchte zu diesen geistlichen Waffen gegen diese zerstörerischen Einflüsse, sind Freundschaften und andere Familien. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir Freundschaften zu Gleichgesinnten, zu Freundschaften zu Leuten in der Gemeinde haben, und zu anderen Familien. Das macht uns und unsere Kinder stark. Unsere Kinder sehen andere Familien, sehen, wie es dort läuft, sehen, dass andere auch Schwierigkeiten haben, sehen, dass andere auch widerstehen, dass ein geistliches Leben nicht nur in ihrer Familie stattfindet, weil meine Eltern haben halt gerade die Macke mit dem Jesus, sondern die sehen, das ist Standard, das ist normal und das festigt uns und unsere Kinder. Freundschaften zu anderen Menschen und Freundschaften zu anderen Familien. Und wir hier in unserer Gemeinde, wir sollten mit diesem Punkt Freundschaften zu anderen Familien, sollten wir dankbar umgehen, dass wir das zu einem hohen Maße haben und sollten aufpassen, dass uns das Gott nicht, dass uns der Teufel das nicht raubt. Es ist Freundschaften zu anderen Familien, die gefallen dem Teufel gar nicht. Das gefällt ihm gar nicht, wenn wir uns gegenseitig stark machen. Und wenn wir merken, wir sitzen bei einer Tasse Kaffee zusammen und unsere Kinder spielen im Kinderzimmer oben und wir unterhalten uns über Gott und die Welt und stärken uns damit gegenseitig. Das hat der Teufel gar nicht gerne. Weil wir nach solchen Kontakten heimgehen und sagen, ja, prima, und da habe ich mal gefragt, wie habt ihr das in der Schule gemacht und habt ihr euren Kind auch gesagt, die sollen nicht zu dem Halloween mitgehen, ja, haben wir auch gemacht, ne, prima, ist mein Kind wenigstens nicht alleine und solche Dinge. Das ist ganz wichtig und ich empfinde das, dass das nicht ohne Anfechtung ist bei uns in der Gemeinde. Das ist nicht so, das ist schon immer da gewesen. Wir waren schon von früher, wo wir mit dem Mopeds draußen rumgezogen sind, gute Freunde. Wir müssen daran arbeiten und das erhalten. Und wir müssen unser Herz offen halten für neue Freunde und für eine Erweiterung dieses Freundeskreises. Also das ist eine wichtige, wenn wir das haben, ist das ein wichtiger Bestandteil, um gegen diese zerstörerischen Einflüsse auftreten zu können in unserem Alltag. So. Wollen wir mal eine kurze Pause machen?